Ich habe mega Freude auf das Jahresthema. Ich glaube, wir haben mich noch nie in den letzten 10 Jahren so auf ein Jahresthema gefreut wie auf das. Und vielleicht ist so die Hauptbotschaft in einem Satz zusammengefasst: Hey, wir sollten Menschen sein, die den Kopf über dem Nebel haben. Das heisst nicht, dass alle auf die Dürrenäste zügeln. Ist mehr geistlich, symbolisch gemeint. Die Füße auf dem Boden und der Kopf über dem Nebel. Das wäre so das Lebensmotto. Die Offenbarung ist, wie der griechische Name von der Offenbarung sagt, Apokalypse. Aber in der modernen Bedeutung, wir meinen manchmal, Apokalypse bedeutet Katastrophe, Endzeitstimmung und so weiter. Ganz etwas Negatives. Tabea hat schon gesagt, Apokalypse bedeutet eigentlich Entschleierung, Enthüllung. Und die Offenbarung möchte nichts anderes als in bildlicher Form die unsichtbaren Realitäten und Mächte zu enthüllen. Da, wo hinter den sichtbaren Ereignissen steht, zu erklären und uns den Verlauf der Geschichte ein bisschen näher bringen. Und das ist spannend. Der Moses Stuart, ihr seht hier ein Bild da vorne, ist ein Dozent am Theologischen Seminar in Andover. Und seine Studenten haben ihn immer bestürmt, dass er endlich eine Vorlesung über das Buch der Offenbarung halten. Sie wollten davon profitieren. Aber er hat die Überzeugung gehabt, dass er zu wenig über das Buch wüsste, wo seine Studenten etwas profitieren könnten davon. Und darum hat er es nicht gewagt. Erst nach 10 Jahren hat er sich getraut, in seinen Vorlesungen ein bisschen etwas über das Buch zu sagen. Ich habe gemerkt, dass ich auch ein sehr gespaltenes Verhältnis habe zur Offenbarung. Mich würde interessieren, was du für ein Verhältnis hast zur Offenbarung bis dahin. Ich war in einer Zeit Kind, wo so die Endzeit eine ganz grosse Rolle gespielt hat. Das war gerade so die Zeit, wo so das Bibelpanorama rausgekommen ist, wo ganz klar aufgezeichnet worden ist, was wenn passiert, oder? Die ganz schlimmen Sachen, die passieren, dann kommt die Entrückung, dann kommt die grosse Trübsal, dann kommt Jesus wieder und dann gibt es 1000-jährige Reich, dann kommt die zweite Wiederkunft von Jesus. Und ich hatte natürlich immer Angst, ich bin wahrscheinlich dann bei dieser Entrückung nicht dabei. Und wenn die Eltern, ich im Bett war, und da haben viele von euch auch erlebt, ich weiss es, und die Eltern irgendwie lange nicht heimgekommen sind, aus dem Chor oder aus der Bibelstunde, wo sie immer gesteckt sind, da hatte ich den Eindruck, es war wahrscheinlich eine Entrückung und ich bin nicht dabei. Und ich habe ganz genau gewusst, da kommt die grosse Trübsal und dort wird es brutal schwierig, um irgendwo an Gott festzuhalten. Es gibt dann nur noch mal eine Chance nach der grossen Trübsal, aber das wird brutal schwer. Und so auf dem Hintergrund habe ich die Offenbarung überhaupt nicht geliebt. Für mich war das wirklich ein Apokalypse im negativen Sinn bis dahin oder bis eine gewisse Zeit. Aber unterdessen sind Tabea und ich 10 Jahre als Pastoren da. Und wir sind im 10. Jahr, und wagen uns mit Respekt und Demut, aber auch mit viel Freude und Überzeugung an das enthüllende Buch. Wir werden im Laufe des nächsten Jahres, von dem Jahr, durch das ganze Buch von der Offenbarung durchgehen. Ich bitte euch ein bisschen um Geduld. Die ganz spannenden Themen über das Tier, das kommt, oder die Hure Babylon und so weiter, das kommt dann irgendwann halt mal im Laufe des Jahres, aber noch nicht alles gerade am Anfang. Wir werden sehr nahe an der Bibel sein in diesem Jahr und uns versuchen zu verstehen, was die Offenbarung meint. Und ihr werdet vielleicht, ich möchte aber einladen dazu, um nicht fest mit einer vorgefassten Meinung zu kommen, wie die Sachen genau ablaufen in dieser Zeit. Ich kann euch einfach eins sagen. Die Theorie, die im Bibelpanorama dargestellt ist, das, was ihr vielleicht kennt, dass da ein Buch, wo man so Zeiten rausklappt und dann alles schön aufgezeichnet ist, das ist eine von 6 Theorien, die ganz, ganz schwach beleidigt ist. Aber wir werden es sehen. Es wird spannend. Die Offenbarung ist das einzige prophetische Buch im Neuen Testament. Und um so richtig in das Buch ein bisschen reinzukommen, mal heute Abend noch ein bisschen lustig machen auf das, was kommt, starten wir mit einem prophetischen Psalm, mit dem Psalm 2. Mit dem Königspsalm von Messias. Und ich glaube, es ist ganz einfach, um aufgrund von dem Psalm zu zeigen, was die Offenbarung macht. Der Psalm, das sind 12 Verse, das sind so 4x3 Strophen sozusagen, dichterisch dargestellt. Und ich tue mal die ersten 3 Verse lesen, ihr könnt es auch mitlesen. Aus dem Psalm 2. Dort steht: Warum toben die Völker vor Zorn? Warum schmieden sie vergebliche Pläne? Die Könige der Erde lehnen sich auf, die Herrscher der Welt verschwören sich gegen den Herrn und seinen Gesalbten. Wir werden ihre Ketten zerreißen, schreien sie, und uns von ihrer Herrschaft befreien. Erste Strophe. Das ist der Blick auf die sichtbare Welt. Das ist da, wo die Leute, wo der David zum Beispiel gesehen hat, wo der Psalm geschrieben hat. Sehr düster. Auch ein bisschen dramatisch dargestellt. Das ist ja ein dichterischer Stil, oder? Eine dichterische Literaturform. Darum auch ein bisschen dramatisch dargestellt. Aber in der Eich heisst es da, wo dort mal schon stattgefunden hat, 1000 Jahre vor Christus, wo wir heute auch wieder sehen, die Völker und die Herrscher von diesen Völkern lehnen sich gegen den Herrn und sind Gesalbten auf. Der Gesalbte ist Christus, der Sohn Gottes, der Messias. Messias ist ein anderes Wort für Gesalbte und Christus ist nochmal ein anderes Wort, ist ein griechisches Wort für den Gesalbte. Das ist das, was wir auch erleben. Die Religion, insbesondere natürlich der christliche Glaube, wird aus dem öffentlichen Leben verbannt und in privaten Raum hineindrängt. Die christlichen Werte werden mehr und mehr zerstückelt und abgebaut. Die beengenden Ketten von Gottes Wort werden zerrissen. Wer will schon sich einengen lassen in seiner Selbstbestimmung und in seiner Selbstverwirklichung? Wir wollen frei sein. Wir wollen nicht, dass dieser über uns herrsche. Haben sie zur Zeit von Jesus gesagt. Frei sein. Selber sagen, was richtig ist. Das ist halt die Stimmung heute. Auch die Offenbarung zeichnet sehr düstere Bilder. Die gefährliche Waffe vom Drachen, vom Satan, oder? Gegen die Nachfolger von Jesus sind das Tier, der falsche Prophet und die Huren. Die ersten Adressaten von dem Buch haben den Krieg miterlebt, bereits dort. Einfach nochmal, dass ich zum deutlich stelle, die Offenbarung ist nicht ein Buch, wo irgendetwas darstellt, wo irgendwann einmal kommt, sondern das hat jederzeit eine Bedeutung gehabt. Bereits die ersten Christen, die Adressaten im 1. Jahrhundert nach Christus, hat für die eine Bedeutung gehabt. Es gibt sogar eine Theorie, die sagt, es ist alles abgeschlossen, schon wenn die Offenbarung steht, in dem, dort, wo Jerusalem gefallen ist. Aber für sie, dort mal, für die Gemeinden, die den Brief bekommen haben, für die ist das Tier der falsche Prophet und die Huren ist die politische und die militärische Stärke vom Römischen Reich gewesen, der Kaiserkult. Und sie müssen die Herrscher von dem Römischen Reich anbeten und auch die leidenschaftliche Begierde nach sozialer Anerkennung und weltlichem Luxus. Die Offenbarung ist durch Johannes der Gemeinde gegeben worden, damit sie die schwierige Situation, wo sie drinnen gestanden sind, die Verfolgungssituation, die Drucksituationen und die Erfahrungen, die sie gemacht haben, dass sie das besser bewältigen können. Die Offenbarung ist nie geschrieben worden, um irgendwelche Ängste auszulösen, sondern immer zum Ermutigen. Und es ist unser grosses Anliegen in dem Jahr, dass mir jede Predigt, jede einzelne Predigt ermutigend ist. Niemand soll die Heim im Bett liegen und denken, weißt du, ich muss Angst haben, was könnte passieren? So wie es mir einmal früher noch gegangen ist. Viele Menschen meiden die Offenbarung, weil die nebelhaften Bilder auch Angst machen können. Vogelstrauß-Politik, Kopf ins Hand strecken, bringt uns aber nicht weiter. Auch zu Australien nicht. Wenn man die Augen davor verschliessen, wie herausfordernd die Offenbarung das Leben der Gemeinde darstellt, ein Leben voll Leiden und Martyrium, dann wird es uns eiskalt und auf dem falschen Fuß verwischen, wenn Schmerz, soziale Ausgrenzung oder sogar gewaltsamer Widerstand über uns hineinbrechen. Darum glaube ich, ist es absolut richtig und wichtig, dass Offenbarung ein Thema ist in einer Gemeinde. Das war so der Blick in die sichtbare Welt. Und jetzt machen wir einen Move, einen Blick in die unsichtbare Welt. Bereits im Psalm 3 beschrieben. Jetzt muss ich aber eine Schlachterübersetzung nehmen, weil sonst dann nicht so schön zum Ausdruck kommt und ich euch zeigen. Es geht weiter. Der Himmel thront. Der im Himmel thront, lacht. Das ist jetzt der Blick in die unsichtbare Realität. Und die sieht ganz anders aus. Der Herr spottet über sie, dann wird er zu ihnen reden, in seinem Zorn und sie schrecken mit seinem Grimm. Ich habe einen König eingesetzt auf Zion, meinem heiligen Berg. Jetzt durchbricht der Psalmdichter den Nebel und kommt eine wunderbare Weitsicht über. Er sieht den Ort, wo die Majestät vom Allerhöchsten thront. Was sagt Gott zu dieser Geschichte? Zu dieser sichtbaren Welt? Was wird der König den Menschen tun, wo sein Sohn den Erben über alles verwerfen? Und wenn wir den Text so anschauen, dann möchte ich euch einladen dazu, zu beachten, die ruhige Würde vom Allmächtigen. Er nimmt sich nicht die Mühe, von seinem Sitz aufzustehen, von seinem Thron. Und den Kampf mit ihnen anzufangen. Er lacht über sie, weil er weiß, wie unvernünftig und sinnlos ihre Anschläge gegen ihn sind. Und nach dem Lachen heißt es dann, wird er reden? Dann wird er zu ihnen reden. Nicht dreinschlagen. Er wird mit ihnen reden. Der Hauch von seinen Lippen ist genug. Das ist der Blick in die unsichtbare Welt. Irgendwann wird Gott reden und allem Leid auf der Welt ein Ende setzen. Das ist dann der Fall, wenn er wiederkommt und eine neue Welt schafft. Er redet natürlich vorher schon mit seinem Volk, mit uns. Aber was die ganz große Linie betrifft, der Widerstand auf dieser Welt gegen ihn, wird das ein Wort sprechen. Er schafft eine neue Welt und dort wird es kein Tod, kein Schmerz, keine Tränen und kein Geschrei mehr geben. Das steht in Offenbarung 21. In Offenbarung 21, ganz am Schluss, das zweite, letzte Kapitel, dort wird die neue Welt dargestellt, in der ganzen Schönheit. Symbolisch, aber die ganze Schönheit. Die Offenbarung gibt uns eine tiefe Gewissheit, dass Jesus Christus, der Sieger und der Drache, längst besiegt ist. Alles, was wir im dichten Nebel von dieser Welt so schemenhaft gesehen und manchmal schmerzhaft erfahren, ist nur noch das Säbelrasseln und das Toben von einem Besiegten. Der Anschlag in Istanbul beispielsweise. Oder auch in Berlin oder wo auch immer. Sogar der Unfall in Dürenäsch. Der Zweck von dieser Wahrheit ist, dass wir mutig und hoffnungsvoll auf dieser Erde leben. Die Füße am Boden, im Nebel, der Kopf über dem Nebel. Und wenn immer die Offenbarung auf unser Herz so wirkt, wie es Gott eigentlich beabsichtigt hat, werden wir Jesus mehr vertrauen und mehr lieben. Die wirkungsvolle Strategie gegen alles Nebulöse und Düstere auf dieser Welt ist nicht das Verschliessen von unseren Augen, sondern das Aussteigen aus dem Nebel als Licht. Der Bea hat schon gesagt, so bildlich gesprochen, dann haben vielleicht schon viele von euch erlebt, wie man so aus den Wolken rauskommt, mit dem Flugzeug, wenn man im Flugzeug sitzt. Plötzlich wird es hell und man sieht Kilometer weit. Und das ist das, was die Offenbarung mit uns machen möchte. Uns rausheben aus dem Nebel von dieser Welt. Und damit sage ich nicht, es ist alles schlecht, was auf dieser Welt ist. Bewahre mich davon. Es gibt ganz viel Schönes auf dieser Welt. Aber sehr viel, wo man einfach auch nicht versteht und wo man nicht einordnen können. Wenn wir den Text lesen, müssen wir uns fragen, wo sitzt denn Jesus eigentlich? Wo sitzt er? Ist er noch eingeblendet? Kannst du ihn nochmal zeigen, Martin? Er ist als König eingesetzt auf Zion, heisst es da. Zion. Geografisch betrachtet ist Zion ein Hügel in Jerusalem. Zion gilt als Wohnsitz von Gott unter seinem Volk. Bürger von der Stadt Zion sind Menschen, die Christus in ihr Leben aufgenommen haben. Also Jesus, das bedeutet, Jesus sitzt also auf dem Thron von der Gnade und auf dem Thron von der Macht inmitten von seiner Gemeinde. Das ist auch so eine Ermutigung. Er steht irgendwo ganz fernab und interessiert sich aus der Distanz überhaupt nicht und lacht ein bisschen über das, was da passiert, sondern er ist ganz, ganz, ganz nah. Bereits im ersten Kapitel ist das beschrieben. In dieser Vision, wo der Johannes überkommt, das heißt im Offenbarung 1, Vers 12, als ich mich umdrehte, um zu sehen, wer zu mir sprach, sah ich 7 goldene Leuchter. Das ist das Jahresthema von letztem Jahr, Glauben. Das sind Bild von Gemeinde, von Jesus. Und mitten unter den Leuchtern stand der Menschensohn. Menschensohn ist Jesus. Jesus ist weder ein abwesender Herrscher, noch ein unnahmbarer Held. Er wandelt unter den Leuchtern und ist immer in seiner Gemeinde gegenwärtig. In Freude und Leid, ob wir treu sind oder versagen. Das ist der matchentscheidende Faktor auf unserem Weg. Auf dieser Welt. Und dann geht es weiter in dem Psalm, Strophe 3. Jetzt sehen wir weiter, oder wir haben einen weiteren Blick über die unsichtbare Realität. Dort heisst es, ich lege dem... Zwei. Der König verkündet den Beschluss des Herrn. Nur schon der Satz, der hat es wieder in sich. Der König verkündet den Beschluss des Herrn. Also Gott ist nicht irgendein unsicherer Gott, der völlig überrascht ist von dem, was auf dieser Welt passiert und mal überlegt, wie könnte ich reagieren auf das? Das ist ein Beschluss, das ist ein Ratschluss, ein ewiger Ratschluss. Hey, das ist ein Gott in der unsichtbaren Welt, der es im Griff hat. Dass die Welt so aus der Fuge geht, das heisst nicht, dass Jesus oder dem Herr, dem König, die Fäden entglitten sind. Sondern er weiß, warum das so ist, wie es ist. Dann heisst, der Herr hat zu mir gesprochen. Jetzt hat der Sprecher wechselt jetzt in dem Psalm. Das ist ganz interessant. Jetzt redet eigentlich Jesus, der Menschensohn. Der sagt, der Herr, also Gott, Vater, hat zu mir gesprochen. Du bist mein Sohn. Heute habe ich dich gezeugt. Bitte nur darum und ich will dir die Völker zum Erbe geben. Die Enden der Erde zu deinem Eigentum. Du wirst sie mit eisernem Stab zerschmettern und sie zerschlagen wie Tontöpfe. Fakt ist, dass der Text 1000 Jahre vor Christus Geburt geschrieben worden ist, was doch sehr erstaunlich ist. Weil Weihnachten da zielgenau vorausgesagt worden wird. Der Herr hat seinem Gesalbten ein isernes Zepter gegeben, womit er die aufständischen Völker und ihre Könige wie Töpfe zerschlagen wird. Wie Tontöpfe. Was ich nicht beugen will, muss brechen, sagt der Psalm. In der dramatischen Sprache, dieser Dichtersprache. Irdenes Geschirr, das in Stück zerbrochen ist, kann nicht wiederhergestellt werden. So wird das Verderben von denen sein, sagt der Psalm, wo Gott ablehnt, hoffnungslos, wenn der Herr sie richten wird. Das ist der Beschluss vom Herrn. In unserem Jahresvers, wo wir gewählt haben, wo auch hinten drauf auf dem Plakat steht, kommt die Größe und Souveränität von dem Gesalbten zum Ausdruck. Es heisst dort, ich bin das Alpha und das Omega. Der Anfang und das Ende, spricht der Herr und Gott, der ist, der immer war und der noch kommen wird, der Allmächtige. Wenn man diese unsichtbare Realität während dem Jahr vor Augen haltet und das in unsere Herzen sinken lässt, wird der Gewinn für uns alle immens sein. Das verspreche ich euch. Die reiche Bildersprache von der Offenbarung zeigt uns den geistlichen Krieg hinter der Kulisse und den letztendlichen Sieg von Jesus Christus. Man kann und darf Katastrophenmeldungen von der Tageszeitung nicht mit der Offenbarung auslegen. Das ist ein wichtiger Grundsatz. Das, was in dieser Welt passiert, was auch gerade heute wieder passiert ist und in den letzten Tagen und Wochen und Monaten passiert ist, darf man nicht mit der Offenbarung auslegen. Aber wenn man die Tageszeitung liest, sieht man genau Prinzipien am Werk, die in der Offenbarung beschrieben sind. Und das ist der Gewinn. Dadurch können wir das politische und das globale Geschehen von dieser Welt besser einordnen und verstehen. Zudem können wir die trostreiche Gewissheit über, dass Gott dahinter steht, dass er seinen Plan vollendet und uns sicher durch alle Nöte durch zu sich in seine Herrlichkeit bringen wird. Und darum gibt es eine dringende Empfehlung, die uns der Psalm Dichter weitergibt. Deshalb, oder? Aus dem heraus folgt, ergo, deshalb, ihr Könige, handelt klug, lasst euch warnen, ihr Herrscher der Erde. Dient dem Herrn in Ehrfurcht und jubelt ihm zu mit Zittern. Beugt euch vor dem Sohn Gottes, damit er nicht zornig wird und ihr euer Leben verliert, denn sein Zorn bricht leicht aus. Glücklich sind alle, die bei ihm Schutz suchen. Angesichts der sichtbaren und unsichtbaren Realität bleibt die Frage, warum sich der König Jesus Christus nicht schon lange vom Thron erhoben hat und deren Misere auf dieser Welt ein Ende setzt. Immer wieder hört man die Frage, und wo ist Gott gewesen bei dem Unglück? Warum hat er sich nicht schon lange erhoben? Warum lässt Jesus so viel Schlimmes zu auf dieser Erde? Berechtigte Frage. Die Antwort ist, es ist Gnade. Er ist Mensch geworden, ist am Kreuz gestorben für unsere Rettung. Er hebt uns die Hand an und will uns mit Gott verbinden. Es ist alles gesagt, was muss gesagt sein. In seiner gnädigen Geduld wartet er darauf, dass noch viele Menschen die rettende Botschaft annehmen. Darum geht es noch ein bisschen, darum dauert es noch ein bisschen. Hey, das ist eine Herausforderung auch an uns. Und dann heisst, denn sein Zorn bricht leicht aus. Da haben wir es dann gleich mit einem so fahrlässigen Gott, mit einem fatalistischen Gott zu tun, wo einfach mal so ein bisschen wieder drüber reinfährt. Ist der Christus etwa je zornig? Auf keinen Fall. Er leidet mit. Immer wieder ist im Neuen Testament beschrieben, dass sind seine, das ist so ein ganz schönes griechisches Wort, wo es heisst, er hat Mitleid, es jammerte ihn, hat Luther übersetzt. Und das heisst eigentlich, es hat ihm seine Eingeweide umgedreht von Luther Schmerz, wo er da gesehen hat, auf dieser Welt passiert. Das ist Jesus. Aber er ist auch gerecht und die Gerechtigkeit wird am Tag vom Gericht sichtbar werden. Und davon berichtet die Offenbarung auch, aber schon viel früher berichtet worden, schon der Prophet Joel, 800 Jahre vor Christus, hat davon geredet. Wenn er sagt, alle Völker sollen sich bereit machen und zum Tal Josaphat, der Herr richtet, das ist das Tal, wo Jesus wiederkommt und richtet, ziehen, denn dort werde ich sein, um über sie zu richten. Gott straft nicht in seinem Zorn, sondern er überlässt die Menschen ihrer Entscheidung. Menschen, die ihm vertraut haben, zieht er ganzes Vertrauen. Menschen, die ihn abgelehnt haben, entlädt der Schmerz. Und in dem es ihm die Eingeweide umdreht, in die absolute Gottesferne. Manchmal fragt man sich ja, wo ist denn die Gerechtigkeit Gottes auf dieser Welt? Ist das gerecht? Ich glaube, Gerechtigkeit Gottes kann man nur aus der Perspektive von der Ewigkeit überhaupt annehmen und verstehen. Wenn überhaupt verstehen. Die Offenbarung ist das einzige Buch, das eine riesige Verheißung hat. Und die heisst, Vers 3, 1, Offenbarung 1, 3, Gott segnet jeden, der diese prophetische Rede an die Gemeinde liest. Und er segnet alle, die sie hören und befolgen. Die Offenbarung ist das einzige Buch, das mit der solchen Verheißung eingeleitet wird. Wenn immer die Offenbarung unser Herz, auf unser Herz so wirkt, wie Gott es beabsichtigt hat, werden wir Jesus mehr vertrauen und mehr lieben. Und das ist Segen. Und das Segen wollen wir in diesem Jahr erfahren. Und ich lade dich ein, wenn immer möglich, bei diesen Predigten dabei zu sein. Wegen dem Segen. Nicht wegen mir. Und auch nicht wegen der Tabea. Und dafür danke ich dir von ganzem Herzen, Vater im Himmel, dass wir uns heute auf den Weg machen dürfen. Auf den spannenden Weg durch die Offenbarung, die du uns gegeben hast. Nicht, dass wir Angst haben, nicht, dass wir sie meiden, sondern dass du uns die Offenbarung gegeben, damit wir unseren Kopf aus dem Nebel rausheben können. Und Herr, ich möchte dich bitten um deine Gnade während dem Jahr. Hey, wir sind darauf angewiesen. Wir sind darauf angewiesen, dass du uns dabei hilfst. Dass wir nicht festkleben auf dieser Welt, sondern dass wir die Verheißung, die du uns gibst und den Blick in die unsichtbare Welt, dass wir den immer wieder erfassen. Ich danke dir von ganzem Herzen dafür, dass du uns das alles gesagt hast, dass wir es wissen. Dass wir ermutigt sind. Und in allem wissen, das ist ein Herr. Das ist ein Gott auf dem Thron. Das ist ein Gott, der uns von ganzem Herzen lieb hat. Das ist ein Gott, der dein Geweide umdreht, wenn er sieht, was in dieser Welt abgeht. Und das ist ein Gott, der wiederkommt und deren Sachen in die Hand setzen wird. Auf dich wollen wir schauen. Auf dir wollen wir vertrauen. du unseren Gott. Amen.